Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Train Topics und Tech on Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Als Klimaaktivistin ist sie inzwischen österreichweit bekannt. Lena Schilling ist die Sprecherin des Jugendrates und von Loba bleibt. Aber eigentlich ist sie natürlich auch eine junge Frau, 21 Jahre alt, studiert. Heute geht es bei uns um Klimaaktivismus, die Öffentlichkeit und aber auch den Druck, der dadurch entsteht. Liebe Lena, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Lena, bevor wir hier weiter ins Detail gehen, grundsätzlich geht es ja heute eher um die Thematik, die Person hinter dem Klimaaktivismus, aber zunächst einmal möchte ich über die Person davor reden sozusagen. Und zwar, du hast bei Fridays for Future begonnen und bist heute Sprecherin des Jugendrates und auch von Lobau bleibt. Wo genau sind denn da die Unterschiede?
Also ich würde sagen, Lobau bleibt fast ganz viele Organisationen, das heißt, da gibt es keinen richtigen Unterschied, außer dass wir einfach als Bündnis von ganz vielen Organisationen zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch noch ein paar mehr Sprecherinnen, aber ich bin einfach öfter verfügbar gewesen, würde ich sagen. Das heißt, oft ist es ja auch Zufall, wie man in diese Positionen kommt. Jugendrat und Fridays ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied, dass der Jugendrat an sich eine Organisation ist und keine Bewegung. Das heißt, wir haben einfach festere Strukturen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch sehr regelmäßige Aufbautreffen. Das heißt, ich würde sagen, es geht eben nicht nur darum, auf Streiks zu gehen, auf Demonstrationen zu gehen, sondern jungen Menschen, die diese Selbstermächtigungserfahrung oft auf diesen Streiks machen, dann eine Möglichkeit geben, weiter aktiv zu sein. Das heißt, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dann in der Schule was zu verändern, im Kollektiv was zu verändern und eher ihnen mit einer Organisation die Plattform zu geben, diese Erfahrungen, die sie machen, auch in ihrer Lebensrealität umzusetzen und diese Selbstermächtigungserfahrung weiterzuziehen. Ich glaube, so ist der Jugendrat auch aus Fridays gewachsen.
Genau, du hast es gerade schon gesagt, der Jugendrat ist aus Fridays gewachsen. Dafür warst du ja maßgeblich mit dran beteiligt. Warum hast du dich damals entschlossen zu sagen, passt, ich will nicht mehr Teil dieser weltweiten Bewegung sein, ich mache was Eigenes sozusagen. Wie kam es dazu?
Genau, also ich glaube, einerseits muss man ja sagen, wir arbeiten ja noch immer ganz eng zusammen. Das heißt, ich bin ja trotzdem noch Teil der Bewegung im weitesten Sinne. Das heißt, wir organisieren als Organisation auch alle weltweiten Streiks mit. Das heißt, es ist ja noch immer dieses weltweite Bündnis und das habe ich nie verlassen. Warum dann trotzdem eine eigene Organisation gegründet? Weil ich genau die Erfahrung gemacht habe, dass junge Menschen auf die Straße gehen, auf so einen Streik gehen und sich fragen, was jetzt? Und bevor man jede Woche streiken geht, und das ist vielleicht auch eine Aktionsform, die gut funktioniert hat, war dann nach einiger Zeit, nach einem Jahr, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ein Jahr lang jeden Freitag auf die Straße gegangen, diese Form ausgeprägt, wir sind wütend, wir haben die Klimakrise soweit verstanden und jetzt ist auch Zeit, in den Systemen, in den Verhältnissen was zu verändern und aber auch in unserem Umfeld die Leute zu organisieren. Weil einfach viele auch nicht jeden Freitag aus der Schule gehen können. Genau, das war so der Anfangspunkt. Und ich glaube, mittlerweile sind wir von unserem Selbstverständnis einfach einerseits nochmal klarer links und haben einfach ein sehr klares Selbstverständnis auch von unserer gemeinsamen Weltanschauung und wie wir auf die Welt blicken.
Okay, da muss ich jetzt zwangsläufig einhaken. Du hast gerade gesagt, ihr seid deutlich mehr links. Ist Fridays for Future ist dann nicht?
Ich glaube, Fridays for Future, und das sagen sie auch, bemüht sich ganz klar immer, alle Gesellschaftsschichten zu erreichen und alle Bevölkerungsschichten. Das finde ich als Ansatz gut. Ich möchte auch alle Bevölkerungsschichten erreichen, aber ich glaube, ich möchte vor allem für Gerechtigkeit sorgen. Mein Verständnis von links wäre, dass man sich auch vor allem bemüht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben vielleicht nicht freitags auf den Streik gehen können. Die, ich meine, Aktivistin sein ist ein wahnsinniges Privileg und das müssen wir uns auch bewusst sein. Und aus dieser Position der Privilegien, finde ich, ist es notwendig, das auch zu reflektieren. Und ich glaube, Fridays for Future arbeitet ja auch ganz breit mit Lobbys zusammen und geht breiter in Treffen. Und bei manchen Dingen wäre ich vielleicht nicht ganz d'accord. Aber gar kein böses Blut oder so.
Sehr gut, das wollen wir auch gar nicht entfachen an dieser Stelle. Es geht auch ja auch eigentlich um was ganz anderes. Deswegen war das sozusagen der kleine Einstieg. Deswegen noch eine letzte Frage, noch grundsätzlich zum Jugendrat, bevor wir so ein bisschen in die persönliche Schiene wechseln. Wie gründet man denn sowas und vor allen Dingen, wie finanziert man denn sowas in so einem jungen Alter? Du hast gerade schon gesagt, Klimaaktivistin sein ist auch eine Art Privileg. Wie ist das auch die Gründung ein Privileg, was sich dann auch nicht alle leisten können?
Es geht vor allem um Zeitressourcen. Also tatsächlich sind jetzt jahrelang sicher 10 bis 20 bis 30 Stunden die Woche in diese Organisation geflossen. also das ist einerseits, das heißt, ich habe das Privileg, mir diese Zeit nehmen zu können. Es geht manchmal auch auf meinen Schlaf, aber gut. Und wie gründet man sowas? Naja, wir sind eben auch mit diesem Ansatz reingegangen, mit so einem ganz radikal demokratischen Ansatz, nämlich wenn wir wollen, dass wir quasi das Jugendrat nennen, dann müssen wir auch die Jugend befragen. Deswegen haben wir eine Umfrage gemacht, wo 8000 junge Menschen mitgemacht haben in Wien. Und das fand ich schon relativ cool, nämlich so bottom-up. Wir haben einfach Leute geschnappt und waren so, wir machen das jetzt. Und haben sie gefragt, was sind die Themen, die euch bewegen? Was interessiert euch eigentlich? Und dann hatten wir am 6. Jänner, 2020 war das schon, eine Gründungskonferenz und haben dort in der Markshalle mit ganz vielen jungen Menschen drüber geredet, was sind unsere Werte, was sind unsere Forderungen, was will denn die Jugend eigentlich, die ja so keine unparteiliche Vertretung hat. Und so haben wir das gegründet, es war wahnsinnig aufwendig und klar, ich glaube, das, was aber so viel Kraft gibt, ist, dass man ein fixes Kollektiv hat. Seit 2 Jahren arbeite ich mit ganz, ganz großartigen jungen Menschen zusammen, die zum Teil mit 11 Jahren dazugekommen sind und jetzt halt 13 sind und jetzt schon so einen ganz argen Erfahrungsschatz haben. Und das macht mir sehr viel Mut für die Zukunft, weil junge Menschen schon mit 15 die ärgsten Politprofis sind, sage ich dir.
Das ist ganz interessant und ich glaube, das ist auch ganz eine ganz interessante Entwicklung und vielleicht auch im Vergleich zu vorherigen Jahren, die nicht ganz so da war sozusagen und sich dann wahrscheinlich auch nachhaltig entsprechend widerspiegeln wird. Ich meine, das werden wir noch sehen, aber jetzt gehen wir erstmal in die Ist-Zeit zurück. Und zwar gehen wir vor allen Dingen, ich habe es gerade schon vorher gesagt, vielen bist du bekannt aktuell, vor allen Dingen als eine. Du hast gerade gesagt, du bist nicht die Einzige, aber du warst natürlich jetzt sehr oft zu sehen im Zusammenhang mit der Bewegung Lobau bleibt. Ich kann mir vorstellen, da hängt natürlich auch an dir einiges an Druck, sowohl positiver als auch negativer. Du bist so eine Art Galeonsfigur irgendwo geworden. Wie geht man grundsätzlich zunächst einmal positiv? Wie gehst du auch mit diesen positiven Erwartungshaltungen an dich um? Gibt es die und wie werden dir entgegengestreut?
Klar, also es ist ehrlich gesagt noch immer verrückter, darüber zu reden, weil das alles ja irgendwie so entstanden ist. Aber wie geht man positiv ist wahrscheinlich, dass ganz viele Leute spannend finden, was ich sage oder auch gerne mit mir reden wollen. Und auf der anderen Seite aber, dass das heißt, dass ich ein paar 100 E-Mails am Tag bekomme und ich weiß nicht, wie viel 1000 Nachrichten und ich einfach kaum nachkomme. Das ist schon das Negative, das Coole ist, meine Stimme wird gehört, ich kann vielleicht auch, oder ich habe die Verantwortung, aber ich habe auch die Chance, viele Menschen zu erreichen und vielleicht auch für junge Menschen ein Vorbild zu sein. Und das wäre natürlich der Anspruch.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, im Endeffekt, du hast natürlich sehr viel an tägliche Aufgaben, die da auf dich zu einprasseln. Wie gehst du damit um sozusagen, auch wenn du es nicht schaffst, das alles zu bewältigen?
Phasenweise schaffe ich das ganz gut. Phasenweise schaffe ich es auch ganz gut, mich dann auch abzugrenzen. Und phasenweise dann nicht. Also ich merke, dass ich meine körperlichen und psychischen Grenzen schon recht regelmäßig überschreite. Und ich merke auch, dass es für mich oft sehr, doch es ist einfach oft schwierig, sich zu denken, okay, ich muss jeden Tag mein Bestes geben. Und ich glaube, das Problem an der Rolle ist vielleicht, dass wenn man Fehler macht, und wir alle machen Fehler, sehen die alle Leute. Das heißt, ich finde, das ist der größte Druck in Wahrheit. Wenn ich Fehler mache, dann merken das Leute. Dann sehen das Leute und das ist natürlich irgendwie schwierig.
Und wie bist du damit in der Vergangenheit dann umgegangen, wenn sowas passiert ist?
Auch da, ich habe eben eine wahnsinnig großartige Organisation, die mich stärkt, wenn irgendwas passiert, auch wenn ich angefeindet werde von irgendwem, die hinter mir stehen. Ich habe, sehr süß, ich hatte eben nach ganz schlimmen Anfeindungen oder auch nach Phasen, die für mich besonders schwierig waren, nach dem Brandanschlag, habe ich eine Torte bekommen, wo Jugendrat-Mama draufsteht mit ganz vielen lieben Nachrichten. Das heißt, ich habe einfach extrem viel Rückhalt. Und das ist schön, weil ich, und das finde ich wichtig, dass wir als Sprecherinnen immer trotzdem Teil von einem Kollektiv sind und wirklich mit dem Kollektiv gemeinsam auch die Entscheidungen treffen. Das heißt, zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen ein Geheimnis, ich betreue meinen Twitter-Account nicht alleine, weil mir das zu viel ist, sondern es ist ein Kollektiv, das entscheidet, was wir wie posten und es ist irgendwie mehr so ein Sprachrohr als nur meine persönliche Meinung und das ist mir auch wichtig, weil mit gesellschaftlicher Macht wächst auch der kollektive Anspruch darauf.
Absolut, das hast du sehr schön gesagt und ich hoffe, dir ist bewusst, dass das Geheimnis jetzt natürlich auch draußen ist. Okay, wunderbar. Du hast gerade schon gesagt, nach einer Phase, nach besonders schlimmen Anfeindungen. Das finde ich ganz interessant im Endeffekt, weil ich sehe dich gerade, du bist eine junge Frau, bist Studentin, bist ich bin ein bisschen älter als du, aber nicht so viel älter. Das heißt, ich kann mich ganz gut in dich hineinversetzen. Und ich finde es tatsächlich interessant, wenn man die sozialen Kanäle so ein bisschen mitverfolgt, wie da tatsächlich dann auch Barrieren fallen. Hast du das ebenfalls gespürt? Und wer ist das, wer euch da so anfeindet? Gibt es da wirklich so Grenzüberschreitungen von so besonders Stereotypen? Oder wie waren da so deine Erfahrungen?
Ja, also es sind tatsächlich in der Vielzahl der Anfeindungen ältere Männer, die sich von meiner Person gestört fühlen. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Es gibt einerseits die Anfeindungen, mit denen kann ich ganz gut leben, die halt auf politischer Ebene sind, die Meinungsdispute ausdrücken. Das kann auch mal härter sein. Es ist auch klar, politische Diskussionen sind emotional, wenn Leute sind, sie wollen unbedingt nach jahrelanger Propaganda diese Straße und wir blockieren die, verstehe ich, dass Leute wütend sind und kann auch mit Hassnachrichten irgendwie umgehen, wenn es ums Kollektiv geht, wenn es um die politische Sache geht. Womit ich so gar nicht umgehen kann, tatsächlich, oder mittlerweile kann ich es, am Anfang ist mir es wirklich schwer gefallen, vor allem mit Androhungen von sexualisierter Gewalt, mit denen man leider auch viel umgehen muss und eben dieser unglaublichen Sexualisierung und diesem Fakt, dass ich eine Frau bin und alleine das scheint so viele Menschen zu stören.
Mhm. Ja, wie würdest du jetzt anderen jungen Frauen, wir bleiben jetzt dann auch bei Frauen, nachdem du das Beispiel gebracht hast, oder auch, wie würdest du ihnen das jetzt empfehlen? Du hast gesagt, du hast am Anfang damit sehr schlecht umgehen können, das kann ich absolut nachvollziehen. So wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, macht es den Anschein, es funktioniert jetzt besser. Was hilft dir dabei? Wie kann man da sich ein bisschen loslösen von?
Einerseits eben am besten ein Team haben von, also wenn man tatsächlich so in der Öffentlichkeit steht, ein, zwei Leute haben, die die schlimmsten Hassnachrichten blockieren, löschen und filtern. Bei allen Zugängen, wo das nun mal geht. Und sonst versuchen, möglichst wenig Foren zu lesen, möglichst wenig davon zu sehen. Und wenn man sieht, mit Leuten drüber zu reden. Das heißt, auch nochmal zu sagen, okay, es ist in Ordnung, dass es mir damit nicht gut geht. Ich muss damit nicht umgehen können, sondern mit Leuten reden und sagen, und vor allem mit coolen anderen Frauen austauschen und fragen, hey, wie geht's euch damit? Weil auch wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, erlebt man sowas leider oft genug.
Absolut, ein sehr, sehr wichtiger Satz. Ich muss damit nicht klarkommen können. Ich glaube, das finde ich eine sehr wichtige Aussage gerade, weil man versucht es ja dann doch irgendwie, alles mit sich ins Reine zu bringen. Aber vielleicht reicht auch die Akzeptanz, dass es einfach nicht geht. Es gab ja nun einiges an Furore rund um euer Protestcamp. Wie gehst du grundsätzlich mit diesen Unsicherheiten und teilweise ja auch Rückschlägen um? Und gab es Momente, wo du dir gedacht hast, passt, ich hau einen Hut drauf, ich kann das nicht mehr?
Ehrlich gesagt habe ich mir einfach nicht zugestanden, dass es diese Momente gibt, wo ich den Hut schmeiße, zumindest nicht in den Momenten. Also zum Beispiel am Tag vom Brandanschlag, ich habe um 4 oder 5 in der Früh kurz auf mein Handy geschaut, weil ich irgendwie so viele Nachrichten gekriegt habe und habe diese Bilder gesehen von diesem Haus, das in Flammen steht. Ich wusste nicht, wie viele Leute verletzt sind, ich wusste nicht, ob Leute in Sicherheit sind und ich bin einfach direkt losgefahren und dort angekommen. Und in meiner Position ist dann, was ich halt machen muss, dort sein, präsent sein, mit der Polizei reden, mit den Medien reden, die Informationen, die ich habe, weitergeben und filtern. Da muss ich ruhig und rational bleiben und das ist genauso bei Räumungen. Auch wenn ich sehe, dass meine Freundinnen von der Polizei weggetragen werden, wenn ich sehe, dass Leute verletzt werden, wenn ich sehe, dass Pfefferspray eingesetzt wird, dass junge Menschen und ich will schon fast sagen, wirklich Jugendliche von Bäumen gerissen werden, ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben, ich muss die Medien gut und verständlich kommunizieren, was passiert. Die andere Geschichte ist, wie es mir damit geht. Es gibt dann oft Tage, wo ich, wenn ich wirklich, und das sind ja dann leider eben zum Beispiel Räumungen, wo man wirklich 20 Stunden auf den Füßen ist und dann irgendwann später in der Nacht nach Hause kommt, weiß, man hat 3 Stunden Schlaf und muss dann ins Frühstücksfernsehen oder so. Und dann kommt man zu Hause an. Und ich bin dann schon manchmal einfach am Boden zusammengesackt und habe mir gedacht, ich kann einfach nicht mehr. Vor allem, weil das halt die Momente sind, wo wir dann alleine sind. Und das ist vielleicht auch nochmal die Sonderposition. Während ganz alle anderen Leute im Kollektiv sind, noch Party machen oder mit ihren Freunden drüber reden, bin ich dann am Abend alleine. Und das ist manchmal super schwierig. Aber, und das ist dann das Nächste, dann sackt man kurz einen Moment am Boden zusammen, überlegt, was den Tag über alles passiert ist, was man erfahren hat und atmet durch und irgendwie ist dieses Selbstverständnis, dass niemand anderer diese Welt bewegen wird, niemand anderer wird die Welt retten, wenn nicht jeder von uns das in seiner Verantwortung Stehende macht. Und deswegen steht man dann auf, geht vielleicht einmal duschen, legt sich hin und dann weiß man, am nächsten Tag geht's wieder. Und ich glaube, man muss in der Politik, in vielen Positionen als Aktivistin in der Situation vielleicht besonders sehr resilient sein. Wir müssen einfach diese Schmerzen auch aushalten.
Schmerzen aushalten, das ist ja sehr drastisch ausgedrückt. Aber ich habe jetzt gerade noch gedacht, du hast nämlich gerade das Frühstücksfernsehen ja auch angesprochen. Gerade bei solchen speziellen Tagen, nicht? Also und beispielsweise die Räumung des Protestcampes, da war natürlich das Interesse an dir als Person, aber als Sprecherin vor allen Dingen von der Bewegung auch extrem hoch, medial. Jeder möchte natürlich dann immer gern so ein Stück vom Kuchen abhaben. Wie gehst du damit um, bis mit einmal sich sau viele fremde Leute höchstwahrscheinlich bei dir melden, unbedingt mit dir sprechen wollen? Und gibt es dann am Ende auch, musst du dann selektieren und sagen, okay, ich kann nicht alle mit allen reden, ich suche mir die Besten aus?
Also einerseits auch da wieder, ich handle immer mit und im Kollektiv. Das heißt, wir haben trotzdem eine Backoffice-Gruppe, das heißt Leute, die Fotos verschicken, die die Presseaussendung ausschicken, wenn ich schon vor Ort bin, wenn all das. Das heißt, ich habe auch Leute um mich herum, die extrem gut sind und die extrem bemüht sind, mich auch zu unterstützen. Auf der anderen Seite, wie gehe ich damit um? Es ist tatsächlich so ein Modus, der sich umschaltet und dann funktioniert man. Und dann sagt man halt 60 Mal hintereinander dasselbe oder in ein bisschen abgewandelter Form. Ich finde, das, was so schwierig ist, es erfordert einfach Disziplin. Ich glaube, das ist es. Es ist einfach, man muss diszipliniert sein, um sich in dem Moment dann zu überlegen, ich muss jedes Mal mit derselben Emotion versuchen, die Menschen zu erreichen. Und warum mache ich diese Pressesachen? Ich mache die ja nicht, weil ich es irgendwie nur cool finde und weil ich das, keine Ahnung, sondern weil ich die Menschen erreichen will. Medien haben so einen Multiplikationsfaktor. Und in meiner Analyse, wie wir die Klimakrise retten, heißt es, dass ganz, ganz viele Menschen dem Protest zustimmen, dass ganz, ganz viele Menschen aktiv werden. Und wenn ich diese Mediensachen mache, dann mache ich die immer mit diesem Bewusstsein von, vielleicht kann ich dadurch ein paar Leute überzeugen, dass das, was wir machen, richtig ist und dass sie auch was machen. Und das ist das Mindset. Das muss einfach immer und immer und immer wieder durchlaufen. Man muss sich denken, hey, ich habe jetzt gerade die Bühne und die Chance, Menschen für die Sache zu bewegen, für die ich brenne. Und wenn man das macht, dann kann man das mal durchhalten. Aber klar, also man muss auch selektieren. Aber eben, ich habe auch noch zwei andere ganz großartige Sprecherinnen neben mir, die mich zum Beispiel, ich bin bei der zweiten Räumung mit Corona im Bett gelegen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber die beiden haben das großartig übernommen. Das heißt, ich weiß auch, ich bin nicht unabdingbar und das ist auch gut so.
Absolut. Ich glaube, es ist ein grundsätzlich ein sehr wichtiges Learning für alle im Leben, dass das natürlich wichtig ist, dass man nicht allein auf der Welt ist. Du hast gerade schon gesagt, dann geht der Schalter an und du bist da sozusagen. Gibt es auch Momente, wenn der Schalter aus ist und du einfach nur Lena bist und nicht Lena, die Klimaaktivistin?
Auf jeden Fall. Also ich habe eben mit einer Sprecherin, mit Lucia Steinwender von System Change, wir hatten ein sehr schönes Gespräch. Wir haben irgendwie drüber geredet, was diese Rolle denn heißt. Und wir haben über Dates geredet und darüber, dass man im Moment, also wenn ich jemanden daten würde oder auch sie, dann trifft man die Person und dann ist es so, ah, du bist die und die, ich habe über dich das schon gelesen. Mhm. Und das ist so eine ganz komische Situation. Und wir haben ich habe dann gemeint, ich bin halt manchmal auch einfach die Lena in Jogginghose, die am Sonntag mit ihrer Katze kuschelt und verkatert zum Besuch zur Oma zum Mittag fährt. Also das bin ich auch und das geht mir manchmal auch ein bisschen ab.
Das glaube ich, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber es ist natürlich ganz wichtig auch zu wissen natürlich. Das sind ganz normale Dinge, die, glaube ich, jeder und jeder von uns schon mal mitgemacht hat, abgesehen da diejenigen, die keine Katze haben. Aber ansonsten ist es natürlich einfach ganz klassisch und daher auch wichtig, solche Momente zu leben. Jetzt blicken wir wieder ein bisschen in die Zukunft. Wie geht es nun weiter mit der Lobau?
Wir haben ein Banner, auf dem steht, Widerstand ist unräumbar und ich glaube, genauso können wir das auch kommunizieren und handhaben. Das heißt, wir können 2022 keine neuen fossilen Großprojekte, noch keine Autobahnen bauen. Das geht sich einfach nicht aus. Und wir haben eine Bewegung zusammengebracht von so vielen Gruppen. Und es wird auf jeden Fall weiter den Kampf um die Klimakrise geben. Und der wird nicht kleiner werden, der wird nicht schwächer werden, sondern bestenfalls werden wir immer mehr und werden in ganz verschiedenen Bereichen auch weiter Widerstand leisten, wie gesagt. Und ich glaube, dieses Lobau-Thema wird noch lange ein Thema sein, aber es wird auch, also zum Beispiel gerade diskutieren wir auch über die Energiepreise und wie wir die Energiewende schaffen. Das heißt, die Klimakrise ist so ein großes Thema und es werden auch wieder noch neue Kämpfe kommen. Und ich glaube, uns muss wichtig sein im Aktivismus, es ist immer ein Prozess und das heißt, wir dürfen nie müde werden zu kämpfen.
Absolut. Wie schaffen wir denn die Energiekrise, eurer Meinung nach?
Naja, so schnell wie möglich eine Energiewende, ganz fundamental raus aus Gas und Öl. Das heißt, ein Umstieg auf Erneuerbare. Also vor allem gibt es in Österreich ein großes Potenzial zum Ausbau von Wind- und Solarkraft. Außerdem müssten wir mehr auf Geothermie setzen und auf grundlastfähige Energiequellen. Das wären mal so die ersten Schritte, wo der Ausbau halt schnell gehen muss. Und andererseits muss man halt einfach sagen, vielleicht ist wieder mal eine Zeit für Energie sparen. Das heißt, sagen wir ein autofreier Sonntag, Maßnahmen setzen. Ich glaube, da gibt es ganz viel, das man machen könnte und müsste.
Absolut. Jetzt sind wir schon ziemlich an unser Ende gelangt. Deswegen jetzt nur noch ein, zwei Fragen zum Schluss. Und die sind natürlich zukunftsgerichtet. Zunächst einmal, du hast gerade schon gesagt, Klimaaktivist zu sein, ist natürlich ein gewisses Privileg, vor allen Dingen basierend auf den Zeitpuffer, den man dafür braucht und verwendet. Wie planst du deine Zukunft? Wird man irgendwann zu alt für den Klimaaktivismus? Und wie geht es danach bei dir weiter? Gibt es ein danach?
Nein, niemand ist zu alt, um Klimaaktivist, Klimaaktivistin zu werden. Ich habe ganz großartige Leute, die mit mir kämpfen, die als Kinder in Hainburg waren, die jetzt irgendwie 50 sind. Und es ist ganz großartig. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich irgendwann keine politische Arbeit mehr machen werde. Also das kann ich versprechen. Ich glaube, ich werde für immer politisch aktiv sein, in was für einer Form auch immer und in was für einer Funktion auch immer. Aber ich glaube, dass es für mich keine andere Möglichkeit gibt, ja.
Okay, da muss ich natürlich einhaken. Also das kann ich gar nicht ohne. Du hast gesagt, du wirst immer politisch aktiv sein. Also sehen wir Lena Schilling in ein paar Jahren als Mitglied einer Bundespartei irgendwo, als Vorsteherin von irgendwo. Wo sehen wir dich da?
Also auch das kann ich verraten. Ich hätte schon ein paar Angebote bekommen von verschiedenen Parteien. Ich habe sie nicht angenommen und ich werde sie auch noch einige Zeit nicht annehmen. Ich würde nie sagen, aber ich glaube nicht. Also tatsächlich sehe ich meine Position in der außerparlamentarischen Opposition und vor allem ist mir sehr wichtig, dass ich für immer daran arbeiten kann, Menschen zu erreichen und mit Menschen ehrlich Politik zu machen. Was wir gesehen haben, ist oft, dass Menschen, die in die Politik gehen, korrumpieren, ihre Ideale auch verlassen müssen. Und ich habe mir das schon so oft gedacht, selbst wenn ich jetzt in einer Partei wäre, ich würde wahrscheinlich nach 2 Wochen austreten, weil ich das nicht mehr aushalten würde. Ich glaube, wenn wir irgendwann das Parteiensystem so reformieren, dass ich zu meinen Werten stehen kann, dann vielleicht.
Alles klar, dann vielleicht. Also die Tür ist noch nicht ganz geschlossen, aber aktuell auch eher zu, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Liebe Lena, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch. Es war höchst interessant und vor allen Dingen einfach mal ganz andere Einblicke und ein Blick hinter dem, was es heißt, Klimaaktivistin zu sein.
Danke dir.
Und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und hört auch gerne das nächste Mal wieder rein, wenn es ein neues, spannendes Thema zum Besprechen gibt. Bis dahin, ciao, ciao.